denen wir uns jetzt widmen. Wer letzte Woche im Gottesdienst war, der hat vielleicht denselben Eindruck wie ich, dass das irgendwie eine Fortsetzung sein könnte von dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, dass über das Bild, dass die Gemeinde wie ein Orchester ist, wo jeder sein Instrument spielt, jeder seine Gabe einbringt, aber wo wir aufeinander hören. Und jetzt geht der Paulus da einfach nur bei manchen Dingen ein bisschen mehr ins Detail. Aber es geht wieder um die Gemeinde und wie die funktionieren kann, wie die leben kann. Und nachdem ich, wie gesagt, Freitagabend im Gespräch mit Martin dann entschieden habe, ich mache die Predigt und er die Liturgie, war in Wirklichkeit keine Zeit, jetzt mich lang vorzubereiten, ich gebe es ehrlich zu. Und deswegen habe ich gedacht, ja, wir schöpfen wieder aus dem Reichtum der Gemeinde. Ihr findet Zettel und Stifte in euren Bänken. Ich habe mir gedacht, wenn man immer zu zweit zusammentut, dann geht sich das aus mit zwei. Und in diesem Abschnitt ist so vieles versteckt, wir werden unmöglich alles ausholen können, aber ihr habt ihn da jetzt auch an der Wand. Die Frage ist, könnt ihr das da lesen, auch hinten, oder müssen wir es auf zwei Abschnitte aufteilen? Geht's? Gut, dann können wir den ganzen Text auf einmal lassen, das ist super. Es stecken etliche Versprechen drin in diesem Text, es stecken aber auch etliche Aufforderungen in diesem Text. Und ich habe mir gedacht, bevor wir uns die Versprechen anschauen und bevor wir uns die Aufforderungen anschauen, schauen wir mal an, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ich würde euch gerne jetzt in vier Gruppen aufteilen. Ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst gar nicht miteinander reden. Keine Gruppenarbeit wie in der Schule, sondern einfach jede Gruppe hat ein anderes Thema, das sie jetzt da raussuchen muss. Und zwar bis zum Fritz und der Friedi, das wäre so die erste Gruppe da vorne. Ihr stellt euch die Frage, was sagt mir der Text darüber, wie oder wer Gott ist? Nicht, was er tut, sondern wie oder wer er ist. Wie ist Gott? Die zweite Gruppe ist dahinter, ob Loni, Elisabeth, Hartmut, Sabine, bis hin zu Christina bitte. Und ihr stellt euch die Frage, was sagt mir der Text über Jesus? Wie ist er? Nicht was tut er, sondern wie ist er? Dann da noch hinten, bis, sagen wir jetzt, das ist eine größere Gruppe da hinten, also hinter dem Ehepaar Besold, das sind die zwei netten Herrschaften da, genau. Dahinter diese Gruppe, ihr stellt euch die Frage, was sagt der Text über mich aus, über den Menschen? Wie bin ich? Oder ich als, schon ein bisschen differenzierter schon, ich als Teil der Gemeinde, als Teil von Jesu Gemeinde und die davor, ihr seid die vierte Gruppe, die stellt sich die Frage, was sagt mir der Text darüber aus, wie ist der Heilige Geist? Ich gebe euch jetzt kurz Zeit, ihr könnt diese Eigenschaften einfach aufschreiben und dann werden wir kurz drüber reden. So können wir vielleicht kurz zusammentragen, was ihr gefunden habt. Was sagt uns die Bibelstelle? Jetzt schreit es einfach außer. Was sagt uns die Bibelstelle über Gott, wie er ist? Wer hat was gefunden? Er ist ein liebender Vater. Mhm. Er ist gnädig, genau. Mhm. Also er ist ein Gott, der beruft. Und ein Gott, der auswählt, genau, der seine Kinder auserwählt. Mhm. Genau, er ist würdig des Dankes und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, er will diesen Dank, weil es in, wenn er in seinem Wort dieses so verkündet, würde ich sagen, er will auch diesen Dank und er ist würdig dieses Dankes, genau. Ich habe jetzt noch ein einziges gefunden, was nicht heißt, dass ich alles gefunden habe, und zwar, dass Gott auch durch einen Geist wirkt und durch seinen Sohn wirkt, also dass Gott auch Geist ist. Mhm. Wer schenkt uns das? Durch den Geist. Ja, genau, aber da sind wir dann beim Heiligen Geist. Jetzt halten wir es ein bisschen auseinander. Aber natürlich stimmt's. Genau. Was habt ihr über Jesus herausgefunden? Er ist vergebend, genau. Mhm. Liebevoll. Mhm. Hast du das da gefunden? Oder in der Stelle oder in der Bibel überhaupt? Okay, na, passt ja. Mhm. Er ist souverän. Mhm. Ja. Ja. Opferbereit, genau. Er hat sich geopfert. Er schenkt Frieden, ganz was Wichtiges auch, genau. Und er ist Herr, genau. Und zwar unser Herr will er sein. Nicht irgendein Herr, sondern unser, genau. Ja, mehr habe ich auch nicht gefunden. Ah ja, und er hat eine Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde. Seine Gemeinde steht hier. Was hat die Gruppe hier über den Heiligen Geist gefunden? Ja, genau. Steht das jetzt da? Die Botschaft von Christus. Mit aller Weisheit, danke. Steht jetzt da nicht dezidiert, dass es Gott ist, der die Weisheit schenkt oder der Heilige Geist? Natürlich stimmen diese Dinge, wie vorher auch schon, aber wir haben so vieles in unserem Kopf, was wir aus der Bibel wissen, aber wir beschäftigen uns jetzt genau mal mit diesem Text, weil das hat schon Sinn, dass das da jetzt beisammen steht. Was? Vierte Gruppe. Was habt ihr gefunden? Aussagen über uns. Wie sind wir? Wer sind wir? Geliebt und auserwählt, genau.
Ja, und wenn wir auserwählt sind, müssen wir darauf vertrauen, dass er für uns sorgt. Das ist ganz wichtig. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt.
Genau. Und aus was sind wir auserwählt? Als Schafe oder? Als seine Kinder, genau. Er hat uns auserwählt als seine geliebten Kinder. Was findet man noch über uns? Genau, wir gehören zu ihm. Wir sind seine Kinder und deshalb gehören wir zu ihm. Seine geliebten Kinder, seine auserwählten geliebten Kinder und deshalb gehören wir zu ihm. Bitte? Und im Frieden ein Leib zu sein, genau. Genau. Mhm. Genau, wir brauchen nicht irgendwie gehen, irgendwas ausdenken, sondern er sagt, er führt uns. Wir sind mit Gott verbunden, steckt auch noch in diesem Text. Und sonst habe ich jetzt auch nichts mehr rausgefunden. Jetzt ist die zweite Frage, der wir uns stellen wollen: Was wird uns in dieser Bibelstelle versprochen? Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben, wer wir sind, wer Gott sagt, dass er ist, wer Jesus sagt, dass er ist, wer der Heilige Geist sagt, dass er ist. Aber was wird uns jetzt, wenn wir wissen, wer wir sind, Gottes auserwählte, geliebte Kinder, die mit Gott in einer Einheit leben, aber auch als Gemeinde verbunden sind wie ein Leib miteinander? Was wird uns da versprochen? Bitte? Der Friede, ganz wichtig. Und zwar steht nicht irgendein Friede, sondern der Friede, den Jesus schenkt. Es ist ein spezieller Friede. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf das, was wir vor 3 Wochen gehört haben. Der Friede, der Shalom Gottes, ist dieser allumfassende Friede, der bedeutet, es ist für alles gesorgt. Er ist der, der schenken will, dass für alles gesorgt ist, was du brauchst, was du benötigst. Das ist dieser allumfassende Shalom. Und den will er uns schenken. Das heißt, es ist nicht etwas, schenken heißt, es ist nicht etwas, worauf ich Anrecht habe, wo ich hingehen kann und sage, so und jetzt. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist freiwillig. Und ein Geschenk bedeutet aber auch, ich brauche nichts zurückgeben. Sondern das ist jetzt einfach da, das wird mir einfach in die Hände gelegt. Ich brauche nichts tun dafür und ich brauche nichts zurückgeben dafür. Das ist einfach einmal Geschenk, Gabe, da. Nimm, da hast du. Bitte? Und ganz genau. Und jetzt das dritte vom Geschenk ist, ich muss es auch annehmen. Es ist freiwillig vom Geber. Ich brauche nichts dafür tun, aber ich muss es annehmen. Und dann habe ich es, ohne etwas dafür getan zu haben. Und um dieses Geschenk, das wissen wir, dürfen wir uns immer wieder anstellen. Weil das heute nicht in unserem Leben, in seinem schon. Gott hat diesen Frieden immer vorrätig und immer in Genüge da. Aber ich muss mich immer wieder mal anstellen drum und sagen, ich brauche ihn wieder. Den darf ich mir immer wieder abholen, dieses Geschenk. Und versprochen ist auch, dass wir auserwählt sind. Auserwählt, nicht. Auserwählt bedeutet es nicht Zufall. Es ist nicht Zufall, dass er dich gesehen hat. Er hat dich gemeint. Und er meint immer noch dich. Er gießt nicht, wie hat der Herbert gesagt, nicht mit der Gießkanne so über alle einmal so quer drüber, sondern er sieht jeden Einzelnen und wählt jeden Einzelnen aus. Es ist kein Zufall, du bist gemeint. Und Gott hat uns berufen dazu, das ist auch eigentlich ein Riesenversprechen, dass wir als Gemeinde ein Leib sind. Wir sind zwar einzelne Kinder Gottes, und doch gehören wir zusammen. Es steht nicht jeder Einzelne für sich immer nur da. Gott sieht jeden Einzelnen und doch sieht er uns auch als Gemeinde. Die wie ein Leib zusammenarbeitet oder wie ein Orchester, wie wir letzte Woche gehört haben. Und Gottes Geist, das ist auch ein Versprechen, schenkt uns Lieder, Lobgesänge und Psalmen. Wir singen so oft Lieder, aber wie oft machen wir uns Gedanken darüber, woher die gekommen sind? Irgendwer hat es ausgedacht. Irgendwer hat sich eine Melodie ausgedacht und einen Text dazu gemacht oder einen Text ausgedacht und der andere hat eine Melodie dazu gemacht. Aber hier steht, der Geist Gottes ist es, der diese Lieder gibt. Damit kriegen diese Lieder ja noch ganz eine andere Dimension, finde ich. Wenn es heißt, wir dürfen auch in seinem, im Geist Gottes singen und beten, dann sind es diese Lieder, die wir tun. Wenn ich glaube und vertraue, dass der, der dieses Lied geschrieben hat, geführt vom Heiligen Geist dieses Lied aufs Papier gebracht hat, so wie die, die diese Bibel geschrieben haben, geführt vom Geist Gottes diese Worte aufgezeichnet haben, dann singe ich im Geist, dann bete ich im Geist, wenn ich diese Worte verwende. Eigentlich eine geniale Zusage. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt. Wozu fordern uns diese Worte auf? Und jetzt gebe ich das wieder an euch weiter. Wir sind ja schon in vier Gruppen. Die erste Gruppe, schaut bitte in Vers 12 nach. Wozu fordert uns Gott auf oder Jesus auf oder dieses Wort auf, sagen wir so. Wozu fordert es uns auf? Also bis zum Fritz und zu Friedi, Vers 12, dahinter bitte 13 und 14, dann da 15, vordere Gruppe und die hintere Gruppe Vers 16 und ich übernehme Vers 17. Dann haben wir alle untergebracht. Wozu fordern uns diese Worte auf? Jetzt soweit. Dann beginnen wir wieder zusammentragen. Vers 12. Wozu fordert uns der Vers 12 auf? Ja, wiederhol es ruhig, Fritz. Genau, genau. Also dieser ganze Vers ist eine Aufforderung. Genau. Eine Aufforderung an sich. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Er sagt, wir sollen einander lieben. Und dann wird es noch beschrieben, wie diese Liebe aussehen soll. Mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld. Und da kann jetzt jeder für sich überlegen, da gibt es wahrscheinlich ein, zwei Dinge, die fallen einem gar nicht so schwer. Dann gibt es aber ein, zwei Dinge, wo man merkt, puh, wenn das auch Teil der Liebe ist, ist es ziemlich vollmundig zu sagen, ich liebe dich. Genau. Und deshalb, und jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen, da steht, wir sollen so lieben. Es steht jetzt nicht da, dass Jesus so liebt, aber das Wunderbare daran ist, dass wir wissen, dass Gott genau so liebt. Das steht jetzt zwar nicht, aber wir wissen das doch aus anderen Stellen. Das heißt, er schenkt uns die Liebe genau unter diesen Vorzeichen. Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld. Und wir als seine Kinder brauchen nichts erfinden, sondern können das von ihm holen und einüben, besser zu werden darin. Und das ist das große Vorrecht von Kindern. Sie brauchen es noch nicht kennen. Sie können es lernen. Gell, Herr Lehrer? So ist es. Also wir sind Kinder, wir dürfen das lernen und es ist nicht schlimm in Wirklichkeit, wenn man da beim einen oder beim anderen sagt, so einfach ist das nicht, das fällt mir nicht so leicht. So diese Geduld ist so meines. Über das stolpere ich schon immer wieder. Am besten gleich und auf der Stelle. Und wenn er das gesagt hat, muss das reichen. Aber so funktioniert das nicht. Und wenn wir an uns denken, ich habe bei mir im Hort, die meisten haben da ganz viele Blüten und was weiß ich, Sterne und irgendwas, wo tausende Regeln drinstehen. Ich habe eine Blüte, die leer ist. Unsere Regel ist, zusammengefasst in dem, was ich möchte, dass mir die anderen tun, das tue ich ihnen. Genau. Also, wenn ich möchte, dass die anderen nachsichtig mit mir sind, dann muss ich auch Geduld mit ihnen haben. So einfach ist es. Nicht leicht. Jetzt sage ich, so einfach ist es. Vom Kopf her ist es nur einfach. Zu leben ist es schwer. Gut, also der Vers ist eine ganze große Aufforderung und eine ganze große Herausforderung. Genau. Was findet ihr in Vers 13? Und 14, Entschuldigung, Vers 13 und 14, findet ihr da eine Aufforderung? Ja? Bitte? Einander vergeben, genau. Ja, einander aushalten, genau. Und vergeben, und bei vergeben ist nur ein Zusatz dabei, nämlich sogar dann, wenn man glaubt, im Recht zu sein. Sogar dann, wenn man glaubt, im Recht zu sein. Und da ist das Vergeben schon schwer. Das ist richtig schwer. Wenn der andere um Vergebung bittet, das macht es deutlich leichter. Wenn der andere seine Schuld einsieht, das macht es deutlich leichter. Aber das ist nicht die Voraussetzung für die Vergebung, sondern die Voraussetzung für die Vergebung ist, denn auch Christus hat euch vergeben. Wir haben die Vergebung empfangen und brauchen sie täglich wieder. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch vergeben sollen. Egal, wann wir im Recht sind. Weil Jesus war auf jeden Fall im Recht gewesen und er tut es trotzdem. Was hat die Gruppe 3 gefunden in Vers 15? Welche Aufforderung? Der Friede Gottes soll unser Leben bestimmen.
Wir sollen unsere Berufung gemäß als Gemeinde leben.
Als Gemeinde, die ein Leib ist, genau. Genau. Das ist unsere Berufung. Und demgemäß sollen wir auch leben, als Leib. Und dankbar dafür sein, ganz genau. Ist auch manchmal eine große Herausforderung. Und deswegen sagt er es ja, weil es nicht selbstverständlich ist. Das, was selbstverständlich ist, hätte er eh nicht sagen müssen. Der Paulus, der diese Worte niedergeschrieben hat, der hat doch gewusst, der ist durch die Gemeinden gereist, der hat doch gewusst, was die für Clinches gehabt haben miteinander, wo überall Sand im Getriebe war. Der hat das gewusst. Und deswegen fordert er sie wieder auf im Namen Gottes. Seid dankbar füreinander, seid dankbar, dass ihr einander habt, dass ihr als Gemeinde wie ein Leib zusammenleben dürft. Genau. Was findet ihr in Vers 16? Welche Aufforderung?
Meine Glaubensgrundlage ist das Wort Gottes.
in Linz.
Mein Ziel, wirklich Jesus nachzufolgen. Und dann schaut er so und sagt, ja, ich auch. Das ist wirklich eine Freude. Also,
ja.
Man erlebt ja, wenn man sagt, es gibt die großen Dinge. Also, da gibt es Menschen, die ergreifen die Flucht. Wenn man das wieder sagt, ja, ich auch, das ist so eine
Sehr schön.
Sehr. Dann muss man zum Friedhof gehen, dass man neue Geschwister.
Ja. Das ist gut. Am Friedhof, ja. Ja. Und ich nehme jetzt einmal an, du hast dich bezogen auf die Aussage, die Botschaft Christi soll mit ihrem ganzen Reichtum bei euch wohnen, genau. Und die Botschaft Christi soll sich entfalten bei uns. Und wir sollen uns gegenseitig unterweisen und ermahnen. Genau. Mit Weisheit. Und das tun wir jetzt gerade. Das ist das, was ich immer meine damit. Wir müssen Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich habe nicht gewusst, dass wir jetzt wirklich darauf angewiesen sind, dass wir das machen. Aber das war für mich jetzt eigentlich ein Geschenk letztlich, weil ich das schon die ganze Zeit glaube. Wir haben einander so viel zu geben und zu sagen. Und jeder macht seine Erfahrungen zu Hause in seinem Leben mit seinem Herrn Jesus. Und wie oft reden wir darüber, außer im Hauskreis. Aber der Gottesdienst sollte auch ein Ort sein, wo wir einander teilhaben lassen an dem, welche Schritte wir mit Jesus gegangen sind. Genau. Und wir haben das Recht, zu ermahnen, zu unterweisen. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, was in Vers 12 vorher gestanden ist. In Liebe. Genau. Habt ihr in Vers 16 noch was anderes gefunden, wozu wir aufgefordert sind? Genau. Gott zu danken mit ganzem Herzen. Das nicht zu vergessen. Wir Österreicher sind ja die großen Jammerer. Und wir sehen ganz schnell, was nicht passt. Aber mal mit einfach freiem Herzen zu überlegen, stimmt, das und das passt nicht. Aber das lassen wir jetzt einmal stehen. Und jetzt schaue ich einmal auf das, wofür ich Gott in meinem Leben zu danken habe. Und das jeden Tag wieder. Es verändert uns, wenn wir anfangen, Gott zu danken. Wir werden, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich anfange, Gott zu danken, selbst für Menschen, mit denen es mir besonders schwer fällt, geduldig zu sein, verändert sich die Beziehung zu diesem Menschen, bloß weil ich Gott für diesen Menschen danke. Ich glaube nicht, dass es nur die Geduld ist, die wächst in mir, sondern irgendwas anderes wächst da in mir. Es beginnt eine Liebe zu wachsen, die ich nicht begründen kann, außer dass Gott selbst es ist, der sie mir schenkt, weil ich danke. Ja, und dann haben wir noch den Vers 17. Wozu fordert uns der auf? Auch eine Aufforderung an sich, an der ganze Vers eigentlich. Alles tun und reden soll zeigen, dass Jesus mein Herr ist. Und das gilt auch für die Gemeinde. Alles tun und reden von uns als Gemeinde soll zeigen, dass Jesus unser Herr ist. In diesem Maßstab, denke ich, mal überlegen, wenn wir planen, irgendetwas zu tun und es klingt nach einer großartigen Idee, und dann muss man vielleicht irgendwann einmal sagen, okay, zeigt das, was wir jetzt gerade planen, dass Jesus unser Herr ist? Es ist in den allermeisten Fällen nicht die Sache an sich, die das entscheidet, sondern das Wie wir das dann tun. Ob die Menschen daran erkennen, dass Jesus unser Herr ist. Und dann steht jetzt noch einmal, stellt euch vor, Gott dem Vater danken. Und das ist jetzt zum vierten Mal, glaube ich, vorgekommen, dritten oder vierten Mal, Gott dem Vater danken. Sind wir eine dankbare Gemeinde, die erlebt, dass durch das Danken die Liebe in unserer Gemeinde sich breit macht, die Liebe Gottes, die sich ausdrückt in Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen und ich weiß, das ist das, was Gott sich wünscht von uns. Ich danke euch für die gemeinsame Predigt. Amen.